Im Mittelpunkt muss immer der Mensch stehen. Das sagt David Eicher. David ist Gründer der Webguerillas und ein Pionier des deutschen, vor allen Dingen Online-Marketings. Er hat sich schon immer sehr mit Trends beschäftigt, was Marketing, was Branding betrifft. Und jetzt, nachdem er die Webguerillas an Territory verkauft hat, beschäftigt er sich mit dem Thema Purpose. Eher gesagt, dem Thema Common Purpose. Also, was trägt meine Marke zum Gemeinwohl bei und was müssen Marken zum Gemeinwohl beitragen? Also, viel Spaß mit David Eicher und einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Impulse. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robertspaceship.com.
Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Impulse. Heute zu Gast, da freue ich mich sehr drüber, David Eicher. Hallo David, grüß dich.
Hallo Oliver.
Wie geht's dir? Seid ihr alle gesund in München?
Wunderbares Wetter. Wir waren am Wochenende oder jetzt hier über die Pfingstentage in den Alpen und ja, es kann nicht besser sein.
Das hört sich gut an. Mein Lieber, vielleicht zu Beginn, erzähl mal kurz unseren Hörern so, was ist deine Heritage? Viele kennen dich ja wahrscheinlich von den Webguerillas. Was hat dich in deinem Leben angetrieben? Welche Impulse hast du bekommen, um das zu sein, was du heute bist? Und was war vor, was war nach den Webguerillas? Vielleicht machst du mal ein kurzes Wrap-up.
Ja, also ich bin quasi ein alter Marketinghase, kann man sagen. Bin schon in den 80er Jahren in einem Unternehmen in der Marketingabteilung tätig gewesen als Group PM, dann später in den 90ern zu einer großen internationalen Agentur gewechselt, war da dann zum Schluss auch Etatdirektor, Prokurist und habe im Jahr 2000, also nach etwa 10 Jahren Agenturerfahrung, die Webguerillas gegründet. Ich war eigentlich immer ein Freund, unkonventionell zu denken, ein kleiner Querkopf kann man auch sagen. Und infolgedessen habe ich darüber nachgedacht seinerzeit, was man im Marketing anders machen kann, muss. Und bin auf den Gedanken gekommen, vieles in Frage zu stellen, was man damals klassische Werbung genannt hat. So ist die Idee der Webguerillas entstanden. Gleichzeitig ist quasi das Internet in Deutschland oder in Gesamteuropa populär geworden. Wir haben damals einen Kongress mit Nicolas Negroponte, dem Chef des MIT in Boston, in Düsseldorf gehalten, der uns auch so ein paar Visionen gezeigt hat. Das alles hat mich angetrieben, eigentlich den Gedanken quer zu denken, unkonventionell zu denken, wie ein Guerilla Kämpfer zu denken und das Internet miteinander zu verknüpfen. Die Webguerillas sind entstanden und wurden dann auch im Zuge des Social Media Hype eine der größten Social Media Agenturen in Deutschland mit knapp 160 Mitarbeitern und Standorten in München, Berlin, Hamburg und Köln.
Ja, Wahnsinn, ne? Und dann hast du verkauft. Wie lange ist das jetzt her?
2016 an Gruner und Jahr. Dann wurden die Webguerillas eingegliedert in die Territory-Gruppe. Das ist quasi die Kommunikationsgruppe von Gruner und Jahr. Und ich war dann noch knapp 3 Jahre dabei und bin dann auch ausgeschieden.
Was machst du jetzt in deiner Zeit? Hast du was Neues gegründet oder mit was beschäftigst du dich gerade jetzt?
Ich mache nur Dinge, die mir Spaß machen. Nee, ich mache teilweise schon ähnliche Dinge. Also ich habe temporäre Mandate im Bereich der Strategie, im Bereich Social Media oder auch im Bereich M&A, aber verfolge eigentlich auch viele meiner eigenen Interessen. Also das sind Fotoprojekte, das sind ehrenamtliche Projekte, wie jetzt gerade für das Naturkundemuseum in München oder eben auch viel Zeit mit meiner Familie.
Das ist schön, da beneide ich dich. Genieße das. Du hast gesagt, du warst schon ganz früh, hast du damals irgendwie erkannt, dass sich Marketing auch mit dem Internet und digitalen Medien verändert? Das heißt, du hast ja so ein gewisses Näschen für solche Sachen. Was beobachtest du denn aktuell gerade so? Was nimmst du so wahr? Was passiert gerade? Jetzt nicht nur Corona-mäßig, sondern eher so allgemein.
Das ist nicht nur Corona-mäßig, das ist eigentlich, was wir gerade erleben, ist meines Erachtens eine nie dagewesene Entkopplung von Politik und Gesellschaft, aber auch, wie ich finde, von Wirtschaft und Konsumenten. Also egal, ob Corona, ob das Fridays for Future, Minneapolis, ob das Arm gegen Reich, Nord gegen Süd, Europa gegen den Rest der Welt oder USA gegen den Rest der Welt. Also das ist irgendwo gerade so eine Konfliktsituation. Man könnte es ja auch teilweise Klassenkampf nennen. Ich glaube, dass solche Themen an Frequenz zunehmen werden in Zukunft und dass sich eigentlich kein Unternehmen dem entziehen kann, aufpassen muss, dass Marken hier nicht ins Fahrwasser dieser ja, zunehmenden Konflikte geraten. Das heißt auch, dass Marken Stellung beziehen müssen. Spätestens dann, wenn über Themen gestritten wird, die auch sie betreffen. Also nehmen wir Minneapolis, Nike mit dem Don't Do It, das war eine klare Aussage gegen Rassismus und das war eine Aussage eines Unternehmens, das natürlich diese Rassentrennung, die jetzt zu den Ausschreitungen geführt hat, diesen Rassismus, der zu den Ausschreitungen geführt hat, eben nicht gut heißt und sich klar dagegen stellt.
Würdest du sagen, da verschiebt sich sozusagen das Produktmarketing Richtung Haltungsmarketing oder müsste sich das verschieben?
Ja, das muss sich auf jeden Fall verschieben. Also ich glaube, dass ein Unternehmen, das für sich keine klare Haltung entwickelt, eigentlich auch kein klares Marketing betreiben kann. Egal. Und das hat nichts mit allein mit Kommunikation zu tun. Das hat auch was damit zu tun, welche Produkte ich produziere, wie ich sie herstelle, also mit welchen Rohstoffen, ob mit Hilfe von unterbezahlten Mitarbeitern oder gar Kinderarbeit, wie ich sie vertreibe, über welche Wege und vieles mehr. Und natürlich auch in hohem Maße mit Kommunikation. Aber ein Unternehmen braucht dazu meines Erachtens eine Haltung, insbesondere dann, wenn sich eigentlich diese Konfliktthemen häufen, wie das jetzt gerade der Fall ist.
Wie macht das ein Unternehmen, sich sozusagen eine Haltung hat man natürlich irgendwie, das ist schon richtig, aber wie kriegt man das jetzt hin, wenn man nicht gerade ein Großkonzern wie Nike oder so ist, auch wenn es vielleicht kleine Unternehmen sind, wie kriegt man das hin, dass man sowas in seine Kommunikation mit übernimmt? Man ist das eigentlich ja klassisch gewohnt, dass man erstmal nur über seine eigenen Produkte oder seine Dienstleistungen oder so redet, ne?
Ja, es ist natürlich einfach, immer eine Marke mit einem bestimmten Ziel zu schaffen, aber es ist natürlich nicht so einfach, eine Marke auch, sag ich mal, in strategisch auszurichten, die vielleicht gewachsen ist, neu auszurichten, die vielleicht gewachsen ist, die eine gewisse Heritage hat, die auch in den Köpfen der Stakeholder einen gewissen Platz hat. Also um zu sehen, welcher Purpose, Brand Purpose, ist ja eigentlich das Schlagwort, das heute kursiert, für eine Marke passend ist, bedarf es einerseits meines Erachtens einer Art, ja, sagen wir mal, Recherche, archäologische Ausgrabung kann man es eigentlich nennen, ein tiefer Einblick in die Geschichte und das Erbe der Marke, in die Geschichte der Gründer und so weiter und in der Grund überhaupt, warum das Unternehmen zum Leben errufen wurde. Und dann eine zweite Betrachtung ist natürlich die Markenbewertung, also wie wird die Marke wahrgenommen, welche Überschneidung gibt es vielleicht auch mit den Themen dieser Welt. Wie sehen es die Mitarbeiter, wie sehen es die Kunden? Das sind so eigentlich die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man auf der Suche nach dem eigenen Brand Purpose ist.
Wenn du, ich hatte ja auch gerade zum Beispiel VW, die haben ja auch so ein Thema gehabt mit so einer fehlinterpretierten, nennen wir es mal so nett, Instagram-Story. Ja. Beziehungsweise auch so einem Thema, wie so ein Abgasskandal. Ja, also da sind wir ja schon tief in der Wertediskussion eigentlich drin. Ne? Ist das für Unternehmen leicht, sich sozusagen zwischen Werte und Kommerz zu stellen?
Leicht mit Sicherheit nicht, das glaube ich nicht. Also weil viele Unternehmen logischerweise noch funktionieren wie eh und je. Das heißt, die Konzerne hatten vor allen Dingen Blick auf die Zahlen, auf die Gewinne, dass die gesteigert wurden, dass die Kosten gesenkt wurden, dass die ordentliche Dividenden ausgezahlt wurden und so weiter und so fort. Also das ist eine Betrachtung, die aber meines Erachtens heute von der kritischen Öffentlichkeit nicht mehr hingenommen wird. Weil insbesondere dann, wenn gleichzeitig die Gemeinschaft der Steuerzahler für solche Unternehmen einspringen muss. Also wie jetzt beispielsweise bei Adidas, also als zur Corona-Krise Adidas eben sagte, wir zahlen keine Mieten mehr. Oder Kaufhof Karstadt, genau das Gleiche. Oder wenn gleichzeitig üppige Managergehälter ausgezahlt werden. Also ich glaube, diese Wertediskussion, die ist nicht nur dringlich, sondern die ist essentiell für jedes Unternehmen. Und was daraus erwächst am Ende des Tages, ob daraus quasi eine unternehmerische Grundhaltung erwächst oder ob es im Grunde genommen nur ein Kommunikationsvehikel ist, was wir ja in der Vergangenheit oft genug erlebt haben, dass Unternehmen sich über Sponsoringmaßnahmen green waschen wollten. Das muss jedes Unternehmen selber für sich entscheiden.
Wenn man so, ich meine, der Godfather of Purpose oder dem Why ist ja Simon Sinek, nicht? Der sagt ja immer, wenn man sich überlegt, warum man das tut, was man tut, oder warum das Unternehmen das eigentlich tut, was es tut, ist immer wichtig, dass ich auf der einen Seite eine Aktionsphrase da drin habe, aber auch so eine Impact-Phrase, was die Wirkung dann ist. Ne? Also ich mache ja irgendwas und das bewirkt nachher einiges. Das ist natürlich deutlich mehr, als jetzt einfach nur sich, ich sag jetzt mal, ja, kaufmännische Ziele zu setzen, ne? Zu sagen, keine Ahnung, ich will jetzt Marktführer werden oder 10% mehr Umsatz. Wer kann einem im Unternehmen denn helfen, sowas umzusetzen? Oder aus welchen Bereichen in eines Unternehmens kommen denn solche Impulse, sowas zu machen?
Ja, die Impulse kommen mit Sicherheit aus der Corporate Communications Abteilung, aber das ist auf jeden Fall eine Chefsache. Ich glaube, so ein Unternehmen oder so eine Transition letztendlich eines Unternehmens, die kann eigentlich nur vom Chef selber oder vom Board selber gesteuert werden. Allerdings muss sie halt von den Mitarbeitern getragen werden. Das heißt also, die Mitarbeiter müssen es einerseits verstehen, die müssen dahinter stehen und sie müssen es auch leben. Also das ist ein ganz wichtiger Prozess, glaube ich, der dazugehört, dass man einen Wandel in der Ausrichtung des Unternehmens nicht nur nach außen kommuniziert und nach außen sichtbar macht, sondern auch nach innen lebt.
Ist das in deiner aktiven Zeit, ist dir das so bei Konzernen oder bei Unternehmen passiert, dass du mehr oder weniger purpose-getrieben Ideen hattest und die dann nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sind?
Das ist ein Thema, das eigentlich jetzt erst so richtig hochploppt. Also in den USA ist das, glaube ich, das Thema Nummer eins in der Markenführung derzeit. Und hier in Deutschland ist es, glaube ich, noch sehr, sehr unterschwellig in Unternehmen vorhanden. Klar, die Leiter der Konzernkommunikation oder Head of PR oder sonst irgendwie sowas, die denken da schon drüber nach. Das sieht man auch an Diskussionen im Social Web. Aber es ist keine, ich glaube, das ist derzeit noch kein Thema, das ganz, ganz oben auf der Agenda steht. Da stehen andere Themen, also was weiß ich, eher technikgetriebene Dinge. Also wir kommen ja über künstliche Intelligenz oder AI-Methoden uns aufstellen, was müssen wir tun, wie müssen wir im Prinzip unsere Datentöpfe organisieren, damit das irgendwie für uns auch nutzbar wird, solche Sachen beispielsweise oder logistische Fragen, Produktionsfragen etc. etc. Diese Soft-Themen sind häufig welche, die hinten ein bisschen runterfallen, aber wir haben es ja jetzt nicht zuletzt bei Fridays for Future gesehen. Das sind Themen, die die Welt bewegen. Und Fridays for Future ist ja keine Bewegung, die beim Klima oder bei Klimadiskussionen aufhört. Also wir haben, glaube ich, heute stand sogar auf Spiegel, dass sie sich mit den deutschen Gewerkschaften oder mit dem Gewerkschaftsbund verbrüdern wollen. Das hat ja eine ganz klare Ausrichtung. Also die Themen wie zum Beispiel faire Bezahlung, Arbeitsplätze und vieles mehr. Also das ganze Thema rund um das Arbeitsumfeld werden jetzt auch Themen sein, mit denen sich dann eben auch Unternehmen kritisch auseinandersetzen müssen mit der Fridays for Future Fraktion.
Wenn man, ich teile deine Wahrnehmung exakt so. Also ich glaube auch, dass es ist mehr, also das stelle ich mir manchmal auch wirklich, ne, die Frage, habe ich in der Podcast vorher, da habe ich mit Nele Kamlott über das Thema Green IT gesprochen und habe gesagt, okay, gerade wenn wir jetzt so, ne, als Digitale, wir verursachen ja auch eine Menge, ich sage jetzt mal, Daten und verbrauchen dann eine Menge Energie. Und ja. Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel. Ich sage, ich kann jetzt nicht hingehen und da einfach so weitermachen, als ob nichts wäre, wenn ich nicht gleichzeitig auch mehr Gedanken darüber mache, wie ich das auch nachhaltig handeln kann. Ne?
Das meine ich. Also ich glaube, jedes Unternehmen braucht heute eine gesamtgesellschaftliche Strategie, die eigentlich zum Ziel hat, die Welt zu verbessern. So, und das mag sich jetzt irgendwie so ein bisschen esoterisch anhören, aber trifft es eigentlich meines Erachtens auf den Punkt. Und das hört nicht auf dabei, dass ich sage, ich versuche irgendwo den Stromverbrauch zu verringern oder ich gucke, dass irgendwo ich genügend Ausbildungsplätze bereitstelle Jahr für Jahr, sondern das sind eigentlich alle Themen, die uns als Menschen, als Gesellschaft tangieren, sind Themen, die auch ein Unternehmen tangieren werden und müssen. Und ob ein Unternehmen da eine reine Weste hat, sich da gut aufstellt, das ist eine Frage, die wird jetzt in Zukunft beantwortet.
Wenn du also ich erlebe das zum Beispiel so, wenn man, also ich mache das eigentlich immer schon, wenn ich mit Kunden anfange zu arbeiten, dann frage ich erstmal, warum macht ihr das denn eigentlich? Was treibt euch denn an? Und das ist ja tatsächlich jetzt mal von allen daraus resultierenden, übergeordneten Punkten erstmal schon auf eine Frage, die dann da erstmal für große Augen und Stirnrunzeln sorgt. Und wenn man da mal so 10 Leute in so einem Workshop fragt, dann habe ich dann 10 Meinungen. Das ist ja, glaube ich, je größer und je älter auch Unternehmen schon sind, das ist ja was natürlich auch nach innen wirkt, ne? Und nicht nur nach außen, ne? Wenn man sich darüber mal Gedanken gemacht hat und den Leuten klar macht, warum sie jeden Morgen aufstehen und dahin gehen sollen. Ne?
Also die Frage nach dem Warum ist eigentlich die zentrale Frage überhaupt. Also Purpose ist das Why, warum ein Unternehmen irgendwo existiert, ist der höhere Grund für die Existenz einer Marke, als nur einen Gewinn zu erzielen oder den Shareholder Value zu steigern. Das Warum steht im Mittelpunkt, wenn ich mich frage, warum soll ich mit euch zusammenarbeiten oder bei euch einkaufen? Das Warum stellt sich, wenn ich daran denke, ihr scheffelt so viel oder ihr produziert so viele Gewinne, kümmert euch so wenig um die Probleme der Gesellschaft. Warum reden Menschen überhaupt oder Unternehmen von Zielgruppen und nicht von Menschen? Warum soll ich für so ein Unternehmen arbeiten? Also dieses Warum ist wirklich das zentrale Keyword in dieser ganzen Diskussion.
Welche Auswirkungen nimmst du aktuell so in der Agentur- und Marketing-Szene so wahr? Wird das schon... Also gibt es jetzt schon Erste, die sich speziell mit solchen Themen auseinandersetzen oder diffundiert das so langsam in die bestehenden Agenturen ein, dass die sich jetzt mit solchen Themen beschäftigen oder gibt es da eine ganz eigene Sparte? Wie nimmst du das wahr?
Ja, es gibt also so 4, 5 sogenannte Purpose-Agenturen. Ich mag den Begriff ja eigentlich überhaupt nicht, weil ich finde, dass er es nicht restlos treffend und auch nicht zielführend abdeckt. Weil der Zweck eines Unternehmens könnte ja zum Beispiel auch sein, die Belieferung der Menschen mit bestem Rindfleisch zum besten Preis, um den Hunger der Welt oder sowas zu stillen. Ja? Wenn ich aber dafür das Amazonas, den Amazonas-Urwald abholzen muss, dann ist das nicht der Purpose der eigentlich die Gesellschaft weiterbringt. Also insofern müsste man eigentlich den Purpose-Begriff immer um einen weiteren Begriff ergänzen, das ist Common, also von Commonwealth abgeleitet, also Gemeinwohl. Also heißt, Common Purpose ist eigentlich der Begriff, der es meines Erachtens viel, viel besser treffen würde. Zurück zur Frage, es gibt 4, 5 Agenturen, die sich als sogenannte Purpose-Agenturen jetzt aufgestellt haben, die sich den Themen widmen und eigentlich ähnliche Fragen in der Markenführung beantworten wollen, wie wir das auch gerade diskutiert haben.
Meinst du, das reicht aus, wenn man sich nur dem Thema Purpose widmet? Und weil ich meine, ich muss es ja auch exekutieren nachher, ne? Und ich muss es ja auch nachher in die Kommunikation kriegen, ne? Geht das denn separat oder muss man das mitmachen, mitdenken?
Das muss man auf jeden Fall mitdenken. Also ich glaube, da sprichst du wirklich so einen neuralgischen Punkt an. Also diese ganzen Soft-Themen ohne Technik, ohne integriertes Denken anzugehen, macht, glaube ich, auch wenig Sinn. Also wir haben, nimm mal das Thema AI, weil wir es vorhin angesprochen haben, Artificial Intelligence, das alleine birgt ja schon so viel Purpose-Potenzial, dass ich eigentlich diesen Bogen hin zur Technik auf jeden Fall schlagen muss. Also, wer heutzutage über AI redet, der denkt sofort irgendwo an Einschränkung der Persönlichkeitsrechte, denkt an Arbeitslosigkeit oder an Freistellungen und so weiter und so fort. Also es hat ja sofort irgendwie so ein Ogu, wenn ich über künstliche Intelligenz oder über AI-Methoden oder Implementierungen rede, sodass ich automatisch irgendwo sagen muss als Unternehmen, ja, was ist denn eigentlich meine Haltung dazu? Sehe ich das ganz gelassen, dass da jetzt vielleicht dem nächsten Drittel meiner Belegschaft freigestellt wird? Oder ist das überhaupt nicht so schlimm, wenn ich jetzt quasi irgendwelche Daten aggregiere von Menschen, die bislang sowieso nur meine Zielgruppen waren, aber von Menschen, die das vielleicht gar nicht wollen? Wie gehe ich damit um? Welche Haltung habe ich dazu? Also da muss ich irgendwo mehr drüber nachdenken, als nur über die reine Haltung an sich. Und natürlich ist es auch eine Frage, wie ich das Ganze orchestriere dann in der Kommunikation, in der internen Kommunikation, aber auch über die derzeit eben, bestmöglichen Wege wie digitale Kanäle, Social Media Kanäle, wie über Print, wie über PR und wie greift das alles Hand in Hand?
Es gibt ja auch Unternehmen, die sogenannte so Purpose-Driven, das sind ja Unternehmen, die komplett sozusagen nur aufgrund ihres, also finde ich jetzt ganz spannend, das passt jetzt nicht 100% zum Thema Marketing, aber so zum Thema, ich komme gerade auf die Idee, weil du das so angesprochen hast. Mhm. Die sagen, das sind die Unternehmen, die gehören immer nur aktuell den dort arbeitenden Mitarbeitern. Ja, und das Unternehmen ist jetzt nicht von Marktzahlen oder von Erlösvisionen oder sowas getrieben, sondern tatsächlich nur von dem eigentlichen Grund, warum es das Unternehmen gibt. Ich finde das, also ich glaube, es ist in der Exekution echt schwierig, aber ich finde diese Denke halt extrem spannend. Ne? Hier, ich glaube, der Waldemar Zeiler hier mit Unicorn Productions, die machen das ja so, ne? Die haben das Unternehmen quasi an die Mitarbeiter abgegeben dann kann da keiner sozusagen, gibt es auch keinen, der das sozusagen nur aus reiner Geldgier dann irgendwie eine Entscheidung fällt, sondern die muss dann immer von allen quasi mitgetragen werden. Ne? Dann fällt auch so eine Community sozusagen der Belegschaft die Entscheidung, ob wir AI einsetzen oder nicht. Ne?
Ja, naja gut, das gibt es natürlich und das ist auch eine spannende Sache, wie du sagst, aber jetzt geht es ja darum, quasi die, also ich will gar nicht sagen die Old Economy, aber auf jeden Fall die Konzerne, die tradierten Unternehmen und Marken, die Marken, die letztendlich auch die Weltwirtschaft bestimmen, also die dahin zu bringen, mit beizutragen, dass die Welt besser wird. Und da setzt man natürlich am anderen Ende an.
Ja, also meine Wahrnehmung ist, dass ich Also ich kenne Unternehmen, die haben quasi sozusagen so ein, ich meine, wenn ich die Haltung, also die Summe aller Haltungen in einem Unternehmen ist ja die Kultur, die dort herrscht, ne? Und ich behaupte jetzt einfach mal, Kultur an sich kann ich ja nicht ändern, aber ich kann natürlich sukzessive die Haltung der Menschen ändern und damit ändert sich dann langsam aber sicher die Kultur. Zum Guten oder zum Schlechten, je nachdem, wie man das sieht. Also ich kenne jetzt Unternehmen, die haben so echt so einen Kulturprozess eingeleitet und haben gesagt, wir kümmern uns jetzt wirklich nur um diese ganze Purpose-Geschichte, aber haben sonst nichts geändert. Ja. Ich habe auch schon vom Kunden gesagt, ja, wir haben so einen Why-How-What-Circle gemacht und dann haben die mir den geschickt und da haben sie mir exakt nur diesen Circle geschickt, wo nichts drin stand. Ja. Ja. Also was gibt es natürlich auch. Ne?
Ja, ich weiß nur nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Also ich meine, ja. Also die Probleme dieser Welt werden ja nicht kleiner, unabhängig davon, dass das Purpose-Branding nicht nur sich den großen Themen dieser Welt widmen sollte, sondern durchaus auch lokal ansetzen kann. Aber wir haben es ja wirklich mit riesigen Herausforderungen zu tun und diese Herausforderungen zwingen uns auch zu schnellem Handeln. Und das mit ewigen Konferenzen und 2000 Sitzungen und 400 Aktionspapieren einzuleiten, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Deshalb eben auch über die Chefetage, wie will ich sagen, oder den Mufti, aber schon jemand, der Kopf der Firma oder das Board der Firma, die für die Sache einstehen und die sowas relativ schnell durchsetzen.
Ja. Ja, vielleicht werden sie auch irgendwann ja auch mal dazu getrieben, sowas zu machen, weil ich glaube, ich habe das neulich im Podcast hier mit, wie heißt der, Pip Klöckner, der hat das, glaube ich, gesagt, so dass das, dem über Amazon gesprochen und dass Amazon versucht quasi die Marken zu trashen, also sie einfach sagen, sie wollen eigentlich gar keine Marken, aber am liebsten gar keine Marken mehr haben. das heißt, wenn ich jetzt nur noch Produktfeatures habe, ist das ja vielleicht irgendwann auch nur noch meine einzige Chance als Unternehmen mit Produkten und Marken, mich über diese soften Faktoren zu positionieren, ne?
Naja, also wir haben auf jeden Fall immer die Frage, warum soll ich die eine Marke kaufen und warum nicht die andere? Das gilt ja genauso für den Arbeitgeber. Also warum soll ich bei der einen Marke arbeiten und nicht bei der anderen oder bei dem einen Unternehmen? Nicht bei dem anderen. Insofern ist das schon ein differenzierendes Vehikel. Nichtsdestotrotz darf es nicht irgendwie zu einem Kommunikationsinstrument degenerieren, der Purpose-Ansatz, sondern der muss ja quasi anders als beispielsweise das Sponsoring, was ich vorhin auch gesagt habe, von innen gelebt werden. Es muss irgendwo Teil der Unternehmens-DNA sein. Es muss ein Kodex sein, dem man sich verpflichtet fühlt. Und nicht nur einfach eine Kommunikationskampagne, die vielleicht 6 Monate läuft.
Ja, gut, klar. Ich glaube auch, es ist ja kein Marketing-Tool, es ist ja eher ein Unternehmens-Tool, das dann eine Ausprägung, glaube ich, in der Kommunikation nach außen findet, ne?
Ja, das schon, aber wir hatten ja in der Vergangenheit oft die Tugend, dass man Marken anpreiste, weil sie sich besonders ökologisch oder besonders menschenfreundlich verhalten. Das war aber häufig eine Strategie, die eigentlich nur dazu diente, dass das Image, die Wahrnehmung der Marke zu verändern, aber am Unternehmen selber nichts veränderte. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Also ich glaube, im Mittelpunkt für Unternehmen und Politik muss in Zukunft der Mensch stehen und nicht irgendwie das Streben nach Gewinnen, nach Marktanteilen, nach Markendifferenzierung oder nach was weiß ich sonst. Ich habe es vorhin gesagt am Anfang mit der Entkopplung, also dass ich das Gefühl habe, dass ich gerade die Politik von der Gesellschaft und die Wirtschaft von den Konsumenten, dass ich das so ein bisschen entkoppelt. Ich glaube, wir haben, mag sich auch ein bisschen esoterisch anhören, aber wir haben irgendwo diesen Bezug zum Menschen verloren. In dem Augenblick, da wir von über Zielgruppen reden, glaube ich, ist es der erste Schritt in die falsche Richtung.
Gut, wir reden aber schon lange von Zielgruppen immer. Ne?
Das hat ein berühmter Fotograf hat mal gesagt, Zielgruppen, also boshaft gemeint, aber Zielgruppen gibt es in Bosnien und in Serbien, aber nicht in der Welt, in der richtigen Welt.
Was wäre denn schönerer Begriff, was eben gesagt, wir müssen von Menschen reden, aber...
Ja, wir können das zumindest, wenn wir von Kunden reden würden oder von den Leuten, mit denen wir Geschäfte machen wollen. Ich meine, das hört sich vielleicht ein bisschen hölzerner an als Zielgruppe, aber eine Zielgruppe, die nehme ich ins Visier und das ist mein Opfer. Und infolgedessen glaube ich einfach, dass der Begriff alleine schon das Menschsein, also das Humanitäre, den humanitären Grundgedanken diskreditiert. Also ich würde den einfach mal komplett aus dem Marketing streichen.
Ja. Das reden wir eher von human-centric. Ja. Ja. Ja, ich finde es auch überfällig, ja, dass man so denkt. Ich glaube, da kommen halt viele, viele Sachen zusammen. Ich meine, es gibt ja auch die Überlegung, dass ein Unternehmen, das so aufgestellt ist, auch durchaus resilienter ist. Wenn man sagt, steht nicht jetzt irgendwie nur das nächste Quartalszahlenziel davor, sondern grundsätzlich immer wieder das neu überprüfende, stimmt mein Purpose noch, ist das, was für was ich das jetzt mache, noch okay und bin ich da auf dem richtigen Weg, das zu machen. Ne? Und dann habe ich auch eigentlich auch die Freiheit, die Watts nachher in dem äußeren Ring einfach zu wählen, wie sie halt passen. Und vielleicht ist es halt künstliche Intelligenz. Ja. Und vielleicht ist der Mitarbeiter, der dadurch vielleicht irgendwie einen blöden Job nicht mehr machen muss, viel wertvoller, um was anderes im Unternehmen zu machen. Ist immer eine Frage, wie ich damit umgehe. Schmeiße ich den einfach nur raus oder befähige ich den vielleicht seine Talente noch besser einzusetzen?
Genau. Und diese ewige Angst, diese latente Angst, man könnte irgendwo Marktanteile oder Geschäft verlieren, das stimmt ja so gesehen auch nicht. Also die müssen Profit denken und Purpose müssen sich ja nicht kategorisch ausschließen. Unilever hat zum Beispiel öffentlich erklärt, dass die leistungsstärksten Marken in ihrem Portfolio, also die Marken, die doppelt so schnell wachsen wie die anderen, zweckorientierte Marken sind. Oder guck dir Red Bull an. Also Red Bull ist ja so eine Marke, einen klaren Purpose hat, also Ziel ist bei denen ja irgendwie Körper und Geist wiederzubeleben, ausgedrückt eben letztendlich durch diesen Claim, den sie haben, Red Bull gibt dir Flügel. Das ist ja irgendwo so eine Grundhaltung, die sie quasi so weit getrieben haben, bis zu solchen Events wie zum Beispiel diesen Stratussprung mit Baumgartner. Also dass sie quasi als Ergebnis haben, Unternehmen, das eigentlich viel mehr über Inhalte, über Erfahrungen sich positioniert und wahnsinnig Erfolg hat.
Ich meine, du musst gucken, das ist ja ein Medienkonzern mittlerweile.
Ja.
Also, du siehst irgendwo mehr eine Brausedose bei irgendjemand in der Hand. Und es funktioniert ja trotzdem, ne? Das ist schon ein schönes Beispiel, ja. David, wenn du jetzt mal so drauf gucken würdest, sag mal, auf der einen Seite für was könntest du Unternehmen raten, die vielleicht jetzt auch gerade das gehört haben, sagen, das klingt ja ganz spannend. Was wären denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Schritte, die man da erstmal einleiten könnte? Also einmal für die Unternehmen. Und wenn du so heute sagst, vielleicht jemand, der in den Bereich Marketing rein will oder vielleicht auch eine kleine eigene Agentur gründen will, was könntest du den Leuten mit auf den Weg geben? Also wo würdest du jetzt drauf achten, ganz persönlich und ganz subjektiv?
Also erstmal würde ich den wirklich mit auf den Weg gehen, den Unternehmen zu sagen, entwickelt einen Purpose, weil der Purpose ist eigentlich der Nukleus dafür, für alle unternehmensrelevanten Entscheidungen. Also warum existieren wir, wem dienen wir, warum machen wir ein Produkt, wie produzieren wir es und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass einfach dieser Gedanke und dieser Teil der DNA, der vielleicht in vielen Unternehmen noch nicht existiert, einfach wirklich essentiell ist für jedes Unternehmen in Zukunft. Und dass diese Fragestellung weit darüber hinausgeht, über so ein Thema wie Corporate Social Responsibility. Also ein Teil der Kommunikation das nach außen transportierte, dass ein Konzern oder ein Unternehmen eben gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Aber am Ende des Tages doch nur den Interessen des Kapitalmarktes dient. Also heißt, es ist ein Schritt mehr hin zu einem zu einem Wandel, zu einer kompletten Neuorientierung des Unternehmens, wenn es eben noch keinen Purpose hat. Also man könnte so wirklich sagen, Purpose ist das neue Digital. Also diese digitale Transformation bedarf es jetzt einfach auch im Bereich der Unternehmenshaltung, der Unternehmensidee. Man könnte ja zum Beispiel auch, ich glaube, der Jim Stengel, früher mal CMO von Procter & Gamble, der hat Purpose immer ein Markenideal genannt. Also sprich, die Unternehmen müssen einfach neue Ideale für sich entwickeln, wenn sie noch nicht haben. Das würde ich denen auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Und Agenturdienstleister, die sich in dem Bereich dann eben auch engagieren wollen, ja, die müssen natürlich eine entsprechende Erfahrung in der Markenführung mitbringen, aber natürlich auch genauso gut auch in der Exekution. Also wie bringe ich das jetzt eigentlich über sämtliche Kanäle zu sämtlichen Menschen oder zu sämtlichen Stakeholdern, die damit in Kontakt treten werden, hin? Also diese Expertise, die muss ich einfach mitbringen. Infolgedessen reicht es nicht irgendwo nur ein paar PowerPoint-Präsentationen zu machen, sondern ich brauche ein Team hinten dran, das in der Lage ist, sowas umzusetzen oder zumindest den Prozess zu begleiten.
Ja. Das ist ja, aber ich erlebe das halt oft, wenn wir solche Prozesse machen, dann das Aha-Erlebnis ist immer großartig, ne? Weil, also das macht den Unternehmen und den Menschen in den Unternehmen auch extrem viel Spaß, sich mal so einem Thema zu nähern und die Sachen danach ableiten zu können, ne? Man sagt, passt das eigentlich nur zu dem, warum wir das hier machen? Nee, passt eigentlich nicht dazu, dann trennen wir uns davon und schwuppsiwupps geht es, ja. Ist das vielleicht ein Kunde, der gar nicht dazu passt, ja, weil er gar nicht so auf unseren Purpose irgendwie Wert legt oder darauf einzahlt? So, nee, dann ist es kein guter Kunde, dann ist er weg. Ja. Und deswegen, ich glaube, das unterschreibe ich, ne, braucht ein bisschen Erfahrung, aber man braucht auch die auf Agentur- und Kundenseite so ein bisschen Vertrauen, dass man sich auf so einen Prozess einlässt, ne? Weil der ist schon sehr, sehr persönlich auch. Ne?
Marke und markieren, das ist ja, sind ja zwei Begriffe, die eng zusammengehören. Also und markieren geschieht üblicherweise über Ecken und Kanten. Also eine Marke, die es allen recht macht, everybody's darling, die ist nicht nur weichgewaschen und austauschbar, die passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Ich brauche irgendwo eine klare Position, eine klare Haltung in dieser Gesellschaft.
David, das ist das schönste Schlusswort, finde ich, das wir heute finden konnten. Ich fand es super. Wir sind jetzt auch schon eigentlich über mein normales Zeitlimit hinaus, weil ich es aber auch so spannend fand und so toll. Und ich glaube, es ist ein extrem wichtiges Thema und ich bin froh, dass du dir vor allen Dingen die Zeit genommen hast, da heute mit mir mal drauf zu gucken. Vielen Dank.
Vielen Dank, Oliver.
Ja, ihr Lieben Leute, das war das digitale Sofa Impulse heute mit David Eicher. Ich glaube, Impulse gab es heute satt und reichlich, auch viel zum Nachdenken. Ich denke, wir werden einfach, David, stimmt's, wir werden einfach ein paar Links vielleicht auch noch in die Shownotes packen, wo man so ein bisschen was zum Thema Purpose, zum Thema Human Centricity und sowas mal nachlesen kann. Mhm. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns 5 Sterne, Daumen hoch, liked uns, teilt uns. Da freuen wir uns sehr drüber, gibt uns Feedback, gerne auch kritisches und das ist unser Purpose, ne, den Menschen da draußen zu helfen, in einer digitalen Welt erfolgreich zu sein, indem wir so lustige Technik wie Podcast euch dienlich machen. In diesem Sinne, viele Grüße nach München. Tschüss, David.
Tschüss.